glaube, das haben wir auch von Herzen und betend gesungen, ist unser aller Wunsch, dass Gott zu seinem Recht mit uns allen kommt und wir dann mit ihm auch zu unserem Recht kommen,
Amen.
Wie wir schon im Einleitungswort so wunderbar gehört haben. Von der Seite Gottes aus ist alles getan.
Amen.
Die Erlösung ist vollbracht. Das Blut, das heilige Blut floss. Das göttliche Leben ist auf uns und in uns hineingekommen. Wir sind begnadigt, wir sind erlöst und danken Gott dafür. Bruder Ross hat schon alle willkommen geheißen. Ich möchte es auch noch einmal tun. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte, in eurer Mitte. Es ist ja unsere Mitte. Wir sind ja als Gemeinde, als Volk Gottes versammelt, um das Wort des Herrn zu hören, um Orientierung, Belehrung, Zurechtweisung zu bekommen, um die Zeit, in der wir leben, noch besser zu erkennen, von der Schrift her einzuordnen, um auf dem neuesten Stand im Reiche Gottes aus Gnaden zu sein. Fragen möchte ich, wer heute zum ersten Mal hier ist, würdet ihr kurz die Hand heben, wer ist heute zum ersten Mal hier? Dann steht doch mal auf, von hier kann man ganz herzlich willkommen, möge es nicht das letzte Mal sein, nur das erste und dann immer wieder herzlich willkommen und Gottes Segen. Ja, haben wir noch jemand?
Da hinten sind noch drei.
Ja, auch herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Gott segne euch alle und er segne uns gemeinsam, ist unser Gebet. Wir haben Grüße aus der halben Welt, so könnte man ohne Übertreibung sagen, aus ganz Afrika, aus Asien, Osteuropa, aus vielen Ländern. Bruder Graf lässt grüßen, Bruder Barry lässt grüßen, Bruder Etienne lässt grüßen. Er hat einen guten Bescheid aus Armenien und auch aus der Türkei von dem, was Gott dort tut. Wir waren ja in Armenien, wir waren in der Türkei, haben Gottes Wort auch dort verkündigt. Bruder Menard, der heute mit der ganzen Familie hier ist, darüber freuen wir uns innig,
ja,
ganz innig. Bruder Menard begleitet mich ja oft auf den Reisen, auch im vergangenen Monat, ob es in London war, ob es in Athen war. Es ist immer schön, wenn man einen Bruder hat, auf den man sich verlassen kann. Einfach Freunde und Brüder, die kann man nie hoch genug einstufen. Dann haben wir meine besonderen Freunde, Geschwister Ammann aus Zürich hier und sicher eine ganze Anzahl Freunde aus ganz Europa und aus der halben Welt. Möge Gott uns segnen. Bruder Wahlström lässt auch herzlich grüßen. Wie gesagt, viele lassen grüßen und wir grüßen alle, ich möchte fast sagen, in der ganzen Welt, denn die Predigten, die hier am ersten Wochenende des Monats gehalten werden, gehen tatsächlich in die ganze Welt. Die ganze Welt wird betreut in englischer Sprache und der Rest in verschiedenen Sprachen, sodass wir jetzt mit allen verbunden sind und dass alle lehrmäßig auch in Übereinstimmung mit dem, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, gebracht werden. Denn darauf kommt es jetzt wirklich an, dass wir die Zeit, in der wir leben, recht einordnen. Amen. Und auch auskaufen. Amen. Und auch auskaufen. Am letzten Mittwochabend kam ein Bruder nach vorne, den ich zum ersten Mal getroffen habe. Und Bruder Viktor Schmidt war dabei und er fragte nach einer Anschrift, ob ich eine Adresse wüsste, wo ein Mann ist, zu dem man gehen könnte, der für die Blinden beten kann, damit sie sehend werden, für die Tauben, dass sie hörend werden und für die Stummen, dass sie reden könnten. Und ich schaute den Bruder an und wusste, er meint es ehrlich, er meint es aufrichtig, er wollte eine Adresse von einem Mann, mit dem Gott ist, von einem Mann, wo Gott die Gebete beantwortet. Ich habe ihn natürlich nach oben verwiesen, zum Herrn, der ja alles getan hat, aber im Stillen habe ich doch darüber nachdenken müssen, dass der Herr alles getan hat und dass er Dienste und Gaben in die Gemeinde gesetzt hat und dass er den Auftrag gegeben hat, dass wir in alle Welt gehen, dass wir den Kranken die Hände auflegen, ohne Sorgen. Er hat ja die Verantwortung dafür übernommen. Vielleicht ist der Bruder heute Abend ja auch hier. Dann habe ich ihm gesagt, wenn wir noch drei finden, dass wir zu viert sind, wie damals, als die vier Männer das Dach aufgedeckt und den Gelähmten vor die Füße des Herrn runterließen, da steht so schön geschrieben, als der Herr ihren Glauben sah, sprach er zu dem Manne, sei gesund. Amen. Ihr Lieben, es ist nicht immer der Prediger oder der gerade am Worte dient. Es kommt auf den Glauben an, der zur Offenbarung wird. Und denkt daran, die Frau sagte bei sich selber, ihr kennt ja alle die Heilige Schrift, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann bin ich geheilt. Und der Herr spricht immer, es geschehe nach deinem Glauben. So wie du geglaubt hast, so geschehe es dir. Möge es auch heute und morgen so sein, dass der Glaube aus der Predigt kommt, zur persönlichen Offenbarung wird, dass Gott in Christus alles vollbracht, getan hat, gerettet, geheilt, befreit und dass wir es aus Gnaden nur anzunehmen brauchen. Dann hat Bruder Kopfer vorhin im Büro einen Ausspruch getan, den habe ich mir gemerkt. Irgendjemand sagte ihm, ich sage immer das, was ich denke. Und so schlagfertig, wie Bruder Kupfer ist, fragte ihn, denkst du auch immer über das nach, was du sagen willst? Soll ich mich wiederholen? Schwierig, auf einmal die Sache rüberzubringen. Irgendjemand sagte ganz stolz, ich sage immer das, was ich denke. Es kann gut sein, muss nicht immer gut sein. Ja. Bruder Kupfer fragte ihn, denkst du auch immer über alles nach, was du sagen willst? Ja? Amen. Und die Folgen bedenken, die werden und sein können von dem, was man sagt. Darin liegt eine große Portion Weisheit, das kann man schon sagen. Dann haben wir ja aus der halben Welt Berichte gehört, welche Katastrophen überall sind. Und dann haben wir auch vernommen, dass sie uns erreicht haben, dass Österreich, dass Tschechien, dass Ostdeutschland überflutet war. Und wenn man so über alles nachdenkt, dann sind es doch Zeichen der Zeit, auf die wir zu achten haben. Nur eine Bemerkung: Wenn die Menschheit in die Natur nicht eingegriffen hätte und die Flussbetten ganz neu geordnet und Deiche aufgeschüttet, um Land zu gewinnen, Quadratkilometer von Fläche zu gewinnen, dann gäbe es gar keine Überschwemmung. Dann würde jeder Fluss, wie das seit Jahrtausenden war, wenn die Schneeschmelze kommt oder Wassermassen herunterströmen, eben die Fläche, die vorher bedeckt wurde, auch bedecken, und dann wäre alles, wie es immer war. Aber dadurch, dass die Flüsse alle neu gebettet worden sind, da, wo wir heute sind, ist das alte Rheinbett gewesen. Bis hierher kam das Wasser, wenn es im Frühjahr Überschwemmungen vom Rhein gegeben hat. Alle Flüsse sind irgendwie in Betten gelegt worden, sage ich jetzt mal. Und dann kommt die Not. Gott hat ja gesagt und einen Bund geschlossen, dass er die Menschheit nicht abermals mit einer Sündflut überfluten würde. Und da denken wir an den Pfarrer in Dresden, der aus dem Mose gelesen und die Taube und den Ölzweig präsentiert hat. Ihr kennt ja die Geschichte aus 1. Mose 8, ist es wohl, als Noah die Taube rausließ und sie kam zurück und er ließ sie wieder raus. Und dann brachte sie einen Ölzweig, einen frischen Ölzweig. Und dann wusste Noah, die Flut ist vorbei. Es hat sich alles gelegt und der Zorn Gottes wird sich auch legen. Es ist einfach, dass Menschen die Beispiele nehmen, nur ob sie begreifen, was Gott uns durch all diese Dinge sagen möchte, das ist doch die Frage. Ich habe hier ein paar Zeitungsausschnitte, ich werde mich nicht daran aufhalten, aber sie waren mir wichtig genug, um sie doch mitzubringen. Wir haben hier einen Zeitungsausschnitt aus der italienischen Zeitung und da wird vom Papst berichtet, und zwar aus Toronto, von dem Weltjugendtag, und dann die große Überschrift: Hütet euch vor den falschen Propheten. Ja. Ganz große Überschrift: Hütet euch vor den falschen Propheten. Ich möchte mich jedes Kommentars einfach enthalten. Aber hier habe ich eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Ein Ausschnitt aus Fernost soll aus Reuters, das ist eine der größten Presseagenturen der Welt, und hier habe ich den Text, der in Englisch steht, ganz flüchtig ins Deutsche übertragen: Vernichtungsplan für die Brenhem-Irrlehre des Christentums. Ein Treffen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan mit Präsident Bush und Papst Johannes Paul II haben eine neue Zielscheibe, die Endzeitbraut Christi, eine Gefolgschaft der Irrlehre des Propheten Brenhem zu vernichten. Was daran ist, wollen wir nachforschen. Die Abbildung von Busch und Papst ist hier. Und dass unsere Brüder in den USA sehr viel Schlechtes getan haben, in guter Absicht natürlich, wissen wir auch. Wir wissen auch von dem Papstbesuch in Abidjan vor einigen Jahren. Da haben die Brüder nichts Besseres gewusst, als ihm meine Broschüre Der Antichrist zukommen zu lassen. Und ja, was soll man dann noch erwarten? Ja, und die Zeit ist einfach sehr nahe gerückt und wir hoffen nur, dass Gott auch unseren Brüdern Gnade schenkt, zu wissen, für wen was bestimmt ist. Die göttliche Information ist für das Volk Gottes bestimmt. Hat nicht der Herr zu den Volksmassen in Gleichnissen gesprochen und hat dann die Seinen beiseite gerufen und mit ihnen gesprochen und ihnen die Geheimnisse des Reiches Gottes enthüllt. In der Westdeutschen Zeitung war zu lesen am 17. August: Papst Euro füllt den Klingelbeutel. Und hört jetzt genau zu. Der ganze Satz der Euro-Münzen kostet genau 3,88 Euro. Aber weil in dem Satz, den der Vatikan prägt, nämlich 670.000 Euro, da ist das Papstporträt enthalten. Und dafür hat jemand, genau ein Deutscher war es, 450 Euro bezahlt für 3,88 Euro. Nur weil der Papst auf der Münze abgebildet ist. Aber jetzt hört den Artikel. Ich lese nur vor. Die Europäische Zentralbank soll zunächst Einspruch erhoben haben, dass eine Münze abgelehnt wird mit einem Porträt eines religiösen Führers. Das sei unerwünscht. Und dann schließlich habe sich der Vatikan aber doch durchgesetzt, und zwar mit dem Argument, Papst Johannes Paul II sei auch das Staatsoberhaupt des Vatikanstaates. Auch dazu wollen wir gar nichts sagen. Nur eben an Offenbarung 17 denken, es im Stillen mal nachlesen, ein Staat im Staate, beides Oberhaupt der Kirche, Oberhaupt des Staates, mit allen Regierungen der Welt, diplomatische Beziehungen, überall kann Einfluss genommen werden. Das gefällt mir dann schon ein bisschen besser, was in die Endzeit hineingehört. Samstag, 27. Juli, Russland plant den Bau neuer Reaktoren in Iran. Die Bush-Administration wollte Russland stoppen, den 1000-Watt-Reaktor zu bauen. Und nun werden noch drei weitere gebaut. Der Ami, der zahlt, der Russe handelt. Ja, aber auch der Irak, das ist jetzt die Zeitung vom Herald Tribune, 19. August. Russland um den Irak und unterzeichneten einen weitgehenden Vertrag, Moskaus enge Bande mit dem Irak werden durch den 40 Milliarden Vertrag gefestigt. Auch das passt in die Endzeitprophetie. Ja, der König des Nordens muss gemeinsame Sache machen mit den Völkern, die gen Osten sind, denn der Euphrat wird ja trocken werden, als Symbol zeigend, dass die Völker von dort mitmarschieren werden. Ich bin nur froh, dass in Hesekiel 30, von Kapitel 30 bis Kapitel 39 wird ja die Endzeit beschrieben. Ich bin nur froh, dass unter all den Völkern, die da erwähnt werden, in den verschiedenen Kapiteln, dass in Hesekiel 30, Vers 5, nicht Putin steht, sondern Put und Lut. Ja, das gefällt mir eigentlich, denn sonst wäre schon zu deutlich, dann würden die Leute es ja alle wissen. Man könnte all diese Bibelstelle nachlesen und das wollen wir heute aber nicht. Wir freuen uns darüber, dass Gott Gnade schenkt, dass wir die Dinge einordnen können. Aber jetzt kommen wir zu der Frage. Jesaja 21. Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Und dann die Antwort, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt noch einmal und fragt. Wir wollen mehr wissen, wir sind gekommen, wir fragen Gott und bitten ihn, uns durch sein Wort zu antworten. Denn das allein ist die rechte Antwort. Als ich das von Dresden las, dachte ich an 1. Mose, an das 8. Kapitel, 1. Mose, Kapitel 8, Vers 11. Hier steht geschrieben, 1. Mose 8, Vers 11, da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurück. Und siehe da, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Daran erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde sich verlaufen hatte. Es war ein Zeichen. Noah war ein Mann Gottes, er war ein Prophet und von ihm steht geschrieben, er tat alles, wie Gott der Herr es ihm befohlen hatte. So steht in 1. Mose 6 im letzten Vers, 1. Mose 6, Vers 22, und Noah tat es, er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Und wenn wir so die Geschichte Noahs lesen, ich weiß, dass ich sehr schnell über die Zeitungsausschnitte hinweggegangen bin, aber das heute mit Absicht. Wir wollen uns nicht allzu sehr darin vertiefen, aber wir merken, wie der Amerikaner tatsächlich auf den Irak, auf Saddam Hussein, sein Augenmerk gerichtet hat. Und wer sich in der Politik ein wenig auskennt, der weiß, wie gerade die amerikanische Regierung den Saddam Hussein gegen das Khomeini-Regime im Iran unterstützt und mit Milliarden gefördert und dann alles aufgebaut hat. Und die Amerikaner wissen genau, was Saddam hat, dass sie ihm nämlich gegeben haben und dafür Sorge getragen haben, dass er es hat. Und die Russen machen jetzt schön weiter, damit noch mehr da ist. Und dann kommt es so weit, wie ja in der sechsten Posaune angekündigt, dass der dritte Teil der Erde nicht mehr sein wird. Dann kommt es dahin, wie Bruder Brenim zu 1933 sah, dass Amerika durch einen Militärschlag zerstört worden ist. Das alles bahnt sich jetzt offensichtlich an. Jetzt die Frage, wenn die Dinge aber nach der Entrückung geschehen sollen, wie nahe ist dann die Entrückung, wenn man schon feststellt, dass all die Dinge im Werden, in der Zubereitung oder besser gesagt Vorbereitung bereits sind. Als ich das hier so las in 1. Mose 8, dachte ich natürlich an das Wort aus Lukas 17, auf das sich Bruder Brenim immer wieder bezogen hat, wie es war in den Tagen Noahs. So wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Dann muss man nur im 1. Mose 6 nachlesen, wie die Söhne Gottes sich mit den Menschentöchtern verbunden haben und Ehen eingingen. Wenn man dann im Lukas-Evangelium liest, sie freiten und ließen sich freien, oder im besseren Deutsch, sie heirateten und wurden verheiratet. Das war schon immer so. Das hätte Gott nicht gestört. Was Gott gestört hat, war die Vermischung, dass die reine Linie von Seth, aus der der Messias hervorgehen sollte, sich mit der Linie Kains vermischte. Und dann musste Gott sagen, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein. Es war die Erniedrigung, sie ließen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen, ließen Noah, den Propheten Gottes, im Stich, hörten nicht auf das, was er sagte, halfen ihm nicht bei dem, was er tat, sondern gingen ihre eigenen Wege. Haben wir jetzt nicht die größte Vermischung, die es je auf Erden gegeben hat? Nicht nur, dass die christlichen Religionen zusammenkommen, sondern alle kommen zusammen. Alle wollen die Weltvölkergemeinschaft bilden. Alle wollen ein Oberhaupt haben, und das wird ihnen auch sicherlich zuteil werden, so wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden ist. Was mir selber immer größer wird, ist die Tatsache, dass Gott immer vor dem Gericht Gnade angeboten hat. Dass Gott nicht einfach Gericht aus heiterem Himmel hereinbrechen lässt, sondern dass er Gnade vor dem Gericht anbietet und den Menschen die Möglichkeit des Glaubens und der Annahme dessen, was er tut, auch gegeben wird. Deshalb sind wir dankbar für die göttliche Botschaft. Wir überheben uns nicht, wir bilden uns nichts ein, wir sind nur dankbar, dass wir glauben können, wie die Schrift gesagt hat, und dass wir aus Gnaden eine Wortbraut werden dürfen. Aus Gnaden und nochmal aus Gnaden. Nicht aus Verdienst noch Würdigkeit, sondern wirklich aus Gnaden. Wenn wir zu dem Wort aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel gehen, das wir schon oft gelesen haben, aber wir haben nur eine Bibel. Und aus der werden wir lesen und predigen, bis der Herr kommt. Und Petrus schreibt, es soll euch nicht verdrießen, dass wir euch immer wieder dasselbe schreiben. Es ist immer derselbe Herr, das gleiche Wort, immer bleibt bei Gott alles so, wie es am Anfang war. Und hier im 2. Korinther, dem 6. Kapitel, haben wir ja den Aufruf, aus allem herauszukommen. Hier haben wir die Mahnung, was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Was hat Gerechtigkeit? Vielleicht sage ich die Verse an von Vers 14, 2. Korinther 6 von Vers 14. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremden Joch zu ziehen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gottlosigkeit miteinander gemein? Das möchte ich heute, da ich viel Jugend vor der Versammlung gesehen habe, doch mal an dieser Stätte auch mit allem Ernst sagen dürfen. Ihr lieben Jugendlichen, ehe ihr eine Entscheidung fürs Leben treffen wollt, bitte geht ins Gebet. Wir können auch die Dinge nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Was wollt ihr mit einem ungläubigen Partner? Ihr habt schon selbst Mühe, allem nachzukommen, was Gott in seinem Worte fordert. Warum solltet oder wolltet ihr euch noch in weitere Not bringen? Und das uralte Beispiel, das gilt heute noch, das man früher sehr oft anwandte. Der Gläubige steht auf höherem Grund. Irgendein Lied sagt es ja, nun stehe ich auf höherem Grund. Und der Ungläubige, der ist noch ganz unten. Wer wird wohl wen leichter zu sich ziehen? Der nach oben oder der nach unten? Deshalb bitte tut euch selber kein Leid an. Wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann möge sie recht sein vor Gott gemäß seinem Wort. Dann heißt es hier weiter in dem gleichen Vers 14, oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Hat nicht Gott als erstes das Licht von der Finsternis geschieden? Hat er nicht gesagt, er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht? Schreibt nicht Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 4, ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte? Und dann geht's weiter. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Dann geht's noch weiter. Ja, Bruder Ross hat es eben schon gesagt, gar kein. Man ist auf der Arbeit unter Ungläubigen, aber Gemeinschaft, wie sie die Heilige Schrift beschreibt, Gemeinschaft des Geistes, eines Sinnes zu sein, das kann man nur mit Gläubigen, nämlich mit Gleichgesinnten, mit denen, die die Gesinnung Jesu Christi in ihrem Herzen und Wesen tragen. Dann haben wir Vers 16, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Ja, überhaupt nicht. Ist nicht Israel, da könnte man eine ganze Anzahl Bibelstellen lesen, welch ein Zorn Gott erfasste, der ja voller Liebe ist, weil Israel das Gebot, du sollst dir keine anderen Götter machen, gebrochen hat und somit auch nicht nur Unrecht getan, sondern den Bund gebrochen hat mit Gott. Und Gott war darüber sehr traurig. Und in dem Moment wich der Schutz Gottes von Israel. Mit dem Moment des Ungehorsams wich die Gnade und der göttliche Beistand, und sie wurden zu, ja, ihr wisst es ja alle, zu Götzendienern. Man möchte es eigentlich gar nicht aussprechen, weil es weh tut, besonders wenn das Volk Israel gemeint ist, dann tut es uns weh, weil Israel ja die natürlichen Zweige sind und wir die wilden Zweige, die in den Ölbaum eingepfropft worden sind. Aber Gott muss sein Wort halten. Er muss das, was er als Segen ausgesprochen und als Verheißungen gab, halten. Und wenn er sagt, das darfst du nicht. Wenn er sagt, an welchem Tage du von diesem Baume essen wirst, musst du oder wirst du des Todes sterben, dann meint Gott, was er sagt. Amen. Und sagt, was er meint. Dann ist da kein Spaß und kein Spielraum, dann ist es heiliger Ernst. Amen. Und so sehen wir, dass die Übertretung der Gebote Gottes dem Volke Israel sehr großen Schaden eingebracht hat. Wir sehen es auch mit der Gemeinde. Was ist, seid ihr jemals an einem Wallfahrtsort gewesen? Habt ihr jemals gesehen, hier in Kevelaar, gar nicht weit entfernt, oder Altötting, oder wo ich schon mal die Besichtigung vorgenommen habe? Es ist unglaublich, was alles da zu finden, zu hören und zu sehen ist. Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Amen. Alles andere erreicht Gott gar nicht, geht an Gott vorbei. Nur was von Gott kommt, führt auch wieder zu Gott. Das geht nicht anders. So steht es geschrieben und so bleibt es für immer. Dann schreibt Petrus, was die Endzeit betrifft und auch die Wiederkunft des Herrn, im 1. Petrus, dem 1. Kapitel, von der Gnade, die uns in Jesus Christus zuteil geworden ist. 1. Petrus, 1. Kapitel, ich werde die Verse nicht alle lesen, von Vers 3 ist eigentlich das Thema. Und dann ist von der Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten haben, die Rede, von dem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Dann Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet. Alles ruht auf Glauben, die ihr durch den Glauben für die Errettung, durch die Kraft Gottes und durch den Glauben. Und hier ist das Geheimnis. Die Kraft Gottes kann nur da offenbar werden, wo geglaubt wird. Wo nicht geglaubt wird, kann sie nicht offenbar werden. Denkt an all die Heilungen in der Bibel. Wenn der Aussätzige kam, fragte der Herr, glaubst du, dass ich dir solches tun kann? Ja. Und er sprach ja. Und er sprach, ich will's, werde rein. Ja. Es geschieht immer nach dem Glauben. Amen. Und wenn wir so glauben, wie die Schrift gesagt hat, dann gilt uns das Wort in Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden.
Amen.
Und wir leben jetzt wirklich am Ende der Endzeit. Ich glaube, darüber braucht kein Gläubiger zu diskutieren. Und wenn man dann hier auf Jakobus 5 schaut, hier steht dann von Vers 7, in Jakobus 5, von Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und dann der Hinweis, bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. Warum Gott im ganzen Alten Testament durch all die Sinnbilder und Schattenbilder und durch Gleichnisse gesprochen und auch im Neuen Testament. Es steht geschrieben, ich werde meinen Mund zu Gleichnissen auftun und das reden, was von Ewigkeit her verborgen war. Alles in Gleichnisse gehüllt, aber so, dass sie denen, für die sie bestimmt sind, oder von denen, für die sie bestimmt sind, auch verstanden werden können. Stellt euch vor, einmal hat der Herr gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dann sagt derselbe Herr, das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Sauerteig, der unter das Mehl gemischt wird. Da könnte der, der nicht geistlich gesonnen ist, sich die Frage stellen, ja, einmal ist der Sauerteig eine böse Sache, ja, böse deshalb, weil sie Schriftgelehrten getan haben. Ihr wisst ja, der Sauerteig, der sorgt dafür, dass das Brot wächst, dass es richtig aufgeht. Und so haben wir die Vergleiche in der Heiligen Schrift, dass diejenigen, die das Wort nur mit dem Verstande aufnehmen wollen, zu Schanden werden, weil sie es nicht einordnen können. Zurückkommend zu diesem Wort hier, der Landmann. Jeder Landmann weiß, wann gesät wird und jeder weiß, wann die Ernte eingebracht wird. Ihr braucht keinen Wissenschaftler zu irgendeinem Farmer zu schicken, damit er ihn aufkläre. Der uralte Landwirt, der kann den Neuling der Wissenschaft aufklären, ohne Mühe und ohne Not. Er ist damit groß geworden. Er kennt sich aus. Es liegt in der Natur der Dinge. Jetzt spricht hier der Gottesmann von der Wiederkunft Jesu Christi und von dem Landmann und von dem Früh- und dem Spätregen. Sagen wir es getrost. Am Anfang, ehe die Aussaat stattfand, war der Frühregen. Jetzt vor der Ernte muss der Spätregen kommen. Und Gott hat ihn verheißen im Propheten Sacharja, im Propheten Joel, im Propheten Jesaja, im Alten und im Neuen Testament. Und so gewiss es eine Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang gegeben hat, so gewiss gibt es eine jetzt am Ende. Und ich könnte es euch vorlesen aus Sacharja, dem 4. Kapitel, dass in Verbindung mit der Gemeinde, die uns ja durch den siebenfachen Leuchter gezeigt wird, in Sacharja, dem 4. Kapitel, dass der gesamte Zusammenhang dann zum Beispiel in Vers 6, er gab mir folgende Auskunft, Sacharja 4, Vers 6, so lautet das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen, nicht durch deine und meine Kraft, sondern durch den Geist des Herrn wird es geschehen. Aber jetzt, hier ist nicht die Rede vom Eckstein, sondern vom Schlussstein. Vom Wer ist Maurer von euch? Der letzte Stein, der unter dem Dachfirst angebracht wird, das ist der Schlussstein. Der erste, der zum Fundament gelegt wird, das ist der Eckstein. Der letzte Stein, der gelegt wird, ganz oben, wo der Dachfirst ist, dort nicht Fürst, sondern Fürst, ihr alle kennt ja die deutsche Sprache, und das ist dann der Schlussstein. Und der Prophet Zacharja sprach nicht vom Anfang, nicht vom Eckstein, sondern vom Giebelstein, vom Schlussstein. In Vers 7, wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Er wird den Giebelstein oder Schlussstein an Ort und Stelle bringen unter dem Jubelruf, Heil, Heil sei ihm. Man kann das ganz noch weiterlesen. Und dann steht von Vers 11 von den beiden Ölbäumen, die auch als Leuchter bezeichnet werden, nämlich von den beiden Propheten, die gemäß Offenbarung 11 auftreten werden. Ihr merkt, dass die gesamte biblische Prophetie so konzentriert gegeben wurde, dass es wirklich der Offenbarung, der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes bedarf, um sich überhaupt zurechtzufinden. Aber der Heilige Geist, der das Wort geschenkt, der es diktiert, der es ausgehaucht hat, derselbe Heilige Geist ruht heute auf uns und führt uns in die Geheimnisse des Wortes hinein. Genauso mit dem, was vorher steht, von Vers 2 bis Vers 4. Mit dem siebenfachen Leuchter, mit dem Ölbehälter, mit den sieben Gießröhren. Wer von uns hätte gewusst, dass die neutestamentliche Gemeinde durch sieben Epochen geht? Wir hätten die sieben Sendschreiben lustig weitergelesen, ohne die Orientierung bekommen zu haben. Es bedurfte eines prophetischen Dienstes, wenn man in Offenbarung 1 liest, die sieben Sterne waren die sieben Engel in der Rechten des Herrn. Und die Botschaft ging an die sieben Gemeinden. Und wenn man dann die Korrektur in den sieben Gemeindezeitaltern liest und dann bis zum Ende kommt, nämlich bis Laodicea, du sagst, ich bin gar reich, ich habe nichts, bedarf überhaupt nichts mehr. Und der Herr spricht, du weißt nicht, dass du nackt, blind, elend und bloß bist. Bruder Brennim hat das einmal so ganz schön geschildert. Er hat darauf hingewiesen, dass bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg doch die gesamte Pfingstbewegung oder alle, die sich zum vollen Evangelium bekennen, ja doch einfach ganz kleine Minderheiten waren. Es gab doch Städte, wo gar keine Gemeinde des vollen Evangeliums war. Und wie tatsächlich, und das muss man offen bekennen, Gott die übernatürliche Berufung gebrauchte, um durch den wirklich biblischen Dienst einen Durchbruch, einen wirklichen Durchbruch Amen. Zu schenken. Amen. Alle, die vorher waren, die sind ja nicht mehr gewesen. Auch Charles Price, der ja auch ein Mann des Glaubens war. Aber man denke da an das Zeugnis von Demas Shekerian, der Präsident der vollen Evangeliumsgeschäftsleute, der Charles Price noch kannte und auch seinen Dienst noch kannte und dann sagen musste, dass es auf Erden nichts Vergleichbares gegeben hat mit dem Dienst, den Gott Bruder Branham geschenkt hat. Amen. Es war einfach ein außergewöhnlicher Dienst und der war dazu da, nicht, dass wir ihn bewundern, sondern dass unsere Aufmerksamkeit auf das Wort gelenkt wird. Denn Wunder und Zeichen geschehen ja überall. Aber das Wort kommt immer zum Propheten. Man kann das alles nachlesen und deshalb steht auch geschrieben, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird er den Lohn eines Propheten bekommen. Nirgends steht geschrieben, wer den Evangelisten oder den Herrn Pastor aufnimmt, der wird dann den Lohn des Herrn Pastor bekommen. Nein, wer einen Propheten aufnimmt, den Propheten werden auf Widerspruch stoßen. Sie gehen nicht mit der breiten Masse, es sei denn, es sind Gemeindepropheten, wie die 400 in den Tagen Josaphats und Ahabs, die da lustig geweissagt haben und sagten, so spricht der Herr, du wirst Glück haben. Und Zedekia hat sich noch als Vorsitzender hervorgetan und Hörner gemacht und gesagt, so spricht der Herr, in dieser Weise wirst du die Feinde besiegen und hinaus tun. Und dann kam der eine, der sagte, nur was Gott mir offenbart, das werde ich sagen. Und dieser eine konnte sagen, ich habe den Herrn auf seinem Thron sitzen sehen, ich habe die himmlischen Heerscharen zu seiner Rechten und Linken gesehen, er hörte das Gespräch, das im Himmel stattfand, hier auf Erden. Der fragte, wer wird Ahab betören? Und siehe da, der Lügengeist trat hervor und sagt, das mache ich schon. Und der Lügengeist hat bis jetzt alle betört. Amen. Ich weiß nicht, ob es hierher passt, aber wer Hiob 1 und Hiob 2 liest, wird feststellen, dass da geschrieben steht, dass der Herr mit den Söhnen Gottes eine Versammlung abgehalten hat und dass der Satan auch in die Versammlung kam und der Herr ihn fragte, woher kommst du? Hast du auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Ehrlich gesagt, ja, man soll es nicht sagen, Bruder Kupfer hat es schon gesagt, man soll vorher denken, ehe man etwas sagt. Aber es ist nun mal so, der Feind hat immer noch Zutritt. Er war ja mit großer Macht ausgestattet. Er hatte seinen Herrschaftsbereich im äußersten Norden, hat auf dem Götterberge gethront. Man braucht es nur im Jesaja und im Hesekiel nachzulesen. Und endgültig wird er aus dem himmlischen Luftbereich ja erst hinuntergeworfen, wenn der männliche Sohn hinaufgeht, gemäß Offenbarung 12 von Vers 6 ist es wohl, dann ergreift Michael den Satan und wirft ihn auf die Erde. Aber wir sehen, dass der Lügengeist grundsätzlich die gesamte Menschheit von Anfang an betört hat. Und das geht auch auf das Wort zurück. Satan ist ein Lügner von Anfang an. Er hat am Anfang im Garten Eden das Wort verdreht, ein Lügner und nochmals ein Lügner. Und so hat er die wahren Worte Gottes außer Kraft gesetzt und hat all seine Deutungen in Kraft gesetzt. Zurückkommend auf dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern, es erinnert mich immer wieder an Matthäus 25, wo davon die Rede ist, dass eben die Hälfte derer, die dem Bräutigam entgegengingen, bereit waren und die andere Hälfte nicht bereit war. Warum soll man darüber diskutieren, woran es gelegen hat, wenn die Schrift uns darüber deutlich Aufschluss gibt? Öl hatten zunächst alle Lampen und Öl war damals nötig, damit der glimmende Docht nicht ausgeht und das geknickte Rohr nicht abbricht. Die Rohre mögen geknickt sein, das haben auch viele schon gemacht, aber das Öl wird für die, die an den Ölbehälter, an das Gefäß mit Öl, an die Fülle angeschlossen sind, aus Gnaden weiterfließen. Und wenn wir hier in Sacharja 4 lesen, der Ölbehälter war über dem Leuchter. Der Leuchter ist die Gemeinde. Und wir brauchen den Anschluss. Das Öl des Geistes muss fließen. Im Alten Testament sind tatsächlich Priester und Könige gesalbt worden, die in ihrem Dienst, in ihr Amt eingeführt worden. Und wenn wir zu Aaron gehen, der wurde so gesalbt, dass das Salböl bis in den Saum seines Gewandes hinunter tropfte oder hinunterging. Nicht nur gerade eben, sondern tatsächlich eine solche Salbung, die von Kopf bis zu Fuß gereicht hat. Amen. Und das war der Mann, der das Brustschild trug mit den 12 Steinen, und in den 12 Steinen waren die Namen der 12 Stämme mit Siegelschrift eingraviert. Mit Siegelschrift eingraviert. Er trug ganz Israel auf dem Herzen, wenn er in die Gegenwart Gottes kam. So ist es im Neuen Testament mit der Lehre der 12 Apostel. Wir sind tatsächlich von Gott gesetzt worden, dass wir, die wir das Wort verkündigen, nicht Teilwahrheiten verkündigen, sondern den ganzen Ratschluss Gottes in Übereinstimmung mit allen Propheten und Aposteln, mit der Lehre Christi und in Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel. Amen. Und ihr wisst ganz genau, ihr könnt es nachlesen, in 2. Mose 28, sehr schön beschrieben, von Vers 15 bis 21, dann von Vers 29 bis 30 und dann in Vers 41. Und wer noch weiterlesen möchte, 3. Mose 8, von Vers 8 und dann besonders Vers 12. Die eine Übersetzung spricht von Licht und Recht, die andere von Urim und Thummim, was dasselbe bedeutet, die Lose, die entschieden haben, ob das, was vorgetragen wurde, wahr ist, ob das, was meinetwegen gefragt wurde, soll ich in den Krieg ziehen, soll ich nicht in den Krieg ziehen? Wenn die Antwort kam, dann leuchtet das Licht auf. Wenn das Licht nicht aufleuchtete, dann war es nicht recht. Deshalb die Begriffe Licht und Recht. Wenn es dunkel blieb im Brustschild, war die Sache nicht im Willen Gottes. Sie war nicht recht. Wenn das Licht aufleuchtete, dann war es in Ordnung. Dann war es, hatte es die Zustimmung Gottes. Und genauso ist es heute. Wir müssen die Lehre der 12 Aposteln, die wahre Lehre des Wortes Gottes, tragen. Das Licht muss aus dem Wort hervorleuchten. Es leuchtet nur dann, wenn es geoffenbart worden ist. Es leuchtet nur dann, wenn es wirklich stimmt. Und wir merken, äußerlich haben ja alle, auch die Propheten, das Alte und das Neue Testament, und wollten wir mit 2. Petrus Kapitel 1 sprechen, wo der Gottesmann schreibt, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Ja, das können heute alle sagen. Jeder Pastor in jeder Gemeinde, jeder Prediger, jeder Evangelist kann sagen oder vorlesen, umso fester ist oder haben wir das prophetische Wort. Sie haben es alle. Aber wem ist es geoffenbart worden? Wo ist das Licht aufgegangen? Was sagt unser Herr? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Steht nicht von Johannes geschrieben, er trat auf, um Zeugnis abzulegen von dem Licht. Das Licht kam gerade in die Welt, damit alle durch ihn erleuchtet werden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann steht im Propheten Jesaja geschrieben, die in Finsternis saßen, haben ein großes Licht gesehen. Und es steht ebenfalls geschrieben, über dir oder Finsternis bedeckt die Erde und das Erdreich, über dir wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und das Licht hervorbrechen. Es ist einfach so, dass Gottes Wort, wenn es geoffenbart wird, zum Licht wird. Deines Fußes leuchte und meines Fußes leuchte aus Gnaden. Also die wahre Brautgemeinde sind diejenigen, die in jedem Sinn schreiben, auf das gehört haben, was der Geist den Gemeinden sagt. Und sie werden dann die Überwinderschar ausmachen. Sie gehören zu denen, die dann durch das Wort ihres Zeugnisses und um des Blutes des Lammes willen aus Gnaden zu überwindern werden. Nicht aus eigener Kraft, wie wir gehört haben, sondern durch die Kraft Gottes werden wir, die wir glauben, bis zu dem Zeitpunkt bewahrt. Gott trägt uns hindurch. Er hat die Verantwortung für uns übernommen. Und wir sehen, dass der Glaube uns aus Gnaden geschenkt worden ist. Im 2. Korintherbrief hat Paulus ja ganz besonders von der Versöhnung, wie wir schon im Einleitungswort hörten, gesprochen und auch davon, dass uns der Dienst der Versöhnung aus Gnaden übertragen worden ist. Und lasst mich auf das Wort aus Epheser noch einmal zurückkommen. Gott hat in Christus die Feindschaft weggenommen, die Scheidewand, er hat alles hinweggenommen. Wo Feindschaft ist, da ist keine Versöhnung. Und wo Versöhnung ist, da ist keine Feindschaft. Man kann nicht beides zugleich haben, es sei denn, man hat es beabsichtigt, sich selbst zu betrügen. Und da müssen wir alle in uns gehen. Bruder Schubert sagte mir vor einiger Zeit, er habe nach einer Predigt mehrere Geschwister gefragt, ob sie bereit sind. Ich dachte, das ist wirklich etwas Wunderbares. Aber ich sage euch ganz ehrlich, und auch Bruder Schubert, mein wirklicher Freund, der hier Dienst tut, richtig und schön wäre es, wenn wir nicht nur einander fragen, bist du bereit, sondern uns selber fragen, bin ich bereit? Und ich glaube, Bruder Schubert gehört ja zu denen, die die Glaubensgewissheit schon haben und deshalb möchte er wohl, dass andere sie auch haben. Aber hier, wenn wir zu 2. Korinther, dem 5. Kapitel kommen, da wird uns von der Versöhnung, von der Schöpfung in Christo und dass alles Alte neu geworden ist, in Vers 17, 2. Korinther 5, 17 und dann in Vers 18. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat.
Amen.
Und dann kommt es ja noch, wir können es gleich weiterlesen, in Vers 19, denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns, die wir versöhnt sind, in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt, und dann für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt, nicht ich oder Bruder Russ oder irgendjemand ermahnt, Gott, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, ermahnt durch die Verkündiger des Evangeliums, Gott ermahnt durch uns, und wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn zwei Parteien sich versöhnen, dann reichen sie einander die Hände, man nennt es die Hand der Versöhnung. Und in Christus hat Gott uns mit sich versöhnt, hat die Hand der Versöhnung. Die am Kreuz waren zwei Hände, die eine hat Gott, die andere uns, ja, und wir waren in Christus mit Gott versöhnt, so gewiss das Blut des Lammes zu unserer Versöhnung und Vergebung geflossen ist. Nehmt es im Glauben dankbar an und danket Gott dafür, denn das ist eine Tatsache.
Amen.
Alles andere, jeder Zweifel, ist eine Lüge Satans. Nur das, was Gott in seinen Worte gesagt hat und was wirklich geschah, ist wahr. Ich hoffe, dass wir das im Glauben auch aufnehmen können. Da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Du hast dich nicht selber zu rechtfertigen, das geht überhaupt nicht, sondern Gott hat's getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir zu 2. Korinther, dem 3. Kapitel gehen, hier haben wir von Vers 4, das, was Paulus an die schreibt, die Gottes Wort, das er brachte, aufgenommen haben, was er in ihnen gesehen hat. Er hat nicht nur Briefe geschrieben, sondern an die, die Briefe gerichtet waren, haben das Geschriebene in ihr Herz hineingeschrieben bekommen und waren dann auch geschriebene Briefe. Ihr könnt es lesen, vielleicht schon von Vers 2 in 2. Korinther 3. Nein, unser Empfehlungsbrief seid ihr. Der ist uns ins Herz hineingeschrieben. Der wird von aller Welt zur Kenntnis genommen und gelesen. Bei euch liegt es ja klar zutage, dass ihr ein Brief Christi seid, der von uns in seinem Dienst ausgefertigt ist, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Hat nicht Gott im Propheten Jeremia und besonders im Propheten Hesekiel davon gesprochen, dass er einen neuen Bund machen wird und dass das Wort nicht mehr auf die Tafeln geschrieben, sondern in die Herzen hineingeschrieben werden würde. Man kann das im Hebräerbrief eigentlich in einigen Kapiteln sehr deutlich nachlesen. Ihr könnt es besonders in Hebräer, dem 8. Kapitel, nachlesen, wie Gott den ersten Bund als überholt erklärt und einen neuen Bund geschlossen und wie Christus der Mittler des neuen Bundes geworden ist. Hebräer 8, Vers 6. Und dann geht es eben weiter in Vers 7, wenn nämlich jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so würde nicht die Möglichkeit eines zweiten zu schließen gesucht werden. Und dann spricht Gott den Tadel aus und dann kommt es, die Zielsetzung, dass Gott einen neuen Bund aufrichten wird. Und hier steht es ja geschrieben in Vers 10 mit Bezugnahme auf das prophetische Wort, nein, darin soll der Bund bestehen, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, so lautet der Ausspruch des Herrn, ich will meine Gesetze ihnen in ihren Sinn hineinlegen und sie ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
Amen.
Einfach wunderbar, wie Gott das alles uns gesagt hat. Wir brauchen es nur zu glauben und dann zu erleben. Und das wollen wir an dieser Stätte. Wir wollen alles, was Gott uns bereitet hat, das wollen wir glauben und das wollen wir auch erleben. Dann haben wir von Vers 6, spricht der Apostel, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.
Amen.
Leuchtet uns allen ein. Das Wort als Buchstabe hat den Menschen kein Leben gebracht. Das Wort muss gesät werden als Samen. Und das Leben, das in dem Samen ist, muss dann aufgehen. Und erst dann wird es offenbar werden können. Solange es nur der Buchstabe bleibt, werden Menschen sich den Kopf darüber zerbrechen, ihre eigenen Deutungen geben. Wenn es aber als Originalsame in unser Herz hineingelegt wird, dann kommt der Geist über das Wort und macht es lebendig, wie er geschrieben steht, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann hat Paulus einen ganz wunderbaren Vergleich gezogen mit Mose. Mose war ja auf dem Berge in der Gegenwart Gottes. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, wie ein Freund mit seinem Freunde redet. Mose sah die Gestalt des Herrn. Er sah nicht nur die übernatürliche Wolken- und Feuersäule, er sah die Gestalt des Herrn. Im Übrigen kann derselbe Herr im Geiste schweben und in Gestalt anwesend sein.
Amen.
Sag mir, was Gott nicht kann. Gott kann alles.
Amen.
Er kann im Himmel sein und auf dem Throne sitzen und kann mit Mose auf dem Berge reden und das Volk hört seine Stimme vom Himmel.
Amen.
Und Mose ist mit ihm auf dem heiligen Berg. Wenn Gott der Herr auf Erden ist, dann ist der Himmel nicht leer. Und wenn er im Himmel ist, dann ist er trotzdem heute Abend hier gegenwärtig, wie er es gesagt hat. Versucht es gar nicht mit dem Verstande. Gott ist für unseren Verstand nicht da, sondern für den Glauben. Deshalb steht auch geschrieben, dass wir aus Glauben erkennen, dass Gott alle Dinge aus dem Nichts ins Dasein gerufen und durch sein Allmachtswort ins Dasein gesprochen hat. Aber Mose hat ja den Glanz der Herrlichkeit Gottes auf seinem Angesicht wiedergespiegelt. Die ganze Gemeinde Israel sah die Widerstrahlung der Herrlichkeit des Glanzes Gottes auf dem Angesicht Mose, so dass Mose sich eine Decke drüber tun musste, weil das Volk ihn nicht anzuschauen vermochte. Der Glanz war auf seinem Angesicht. Und er tat die Decke drüber, damit sie nicht sehen, wie dieser Glanz auch wieder verschwindet. Das war ein vorübergehender Glanz, eine vorübergehende Herrlichkeit. In Christus hat Gott uns eine ewige Herrlichkeit, ewige Seligkeit. Alles ist verewigt worden. Das, was im ersten Bund zeitlich war, ist im zweiten Bund ewig geworden. Eine Versöhnung mit Gott, und wir haben ewiges Leben aus Gnaden empfangen. Aber es geht hier noch weiter in 2. Korinther 3, nachdem von der Decke die Rede ist und dass sie über dem Herzen der Leute ist bis auf den heutigen Tag. Ich lese aus 2. Korinther, dem 3. Kapitel, von Vers 14 lesen und dann auch Vers 15. Ich lese Vers 15, ja vielleicht doch den zweiten Teil von Vers 14. Man muss ganz lesen. Indessen ihr geistliches Denken verhärtet worden ist, denn bis auf den heutigen Tag ist dieselbe Decke immer noch da, wenn die Schriften des alten Bundes vorgelesen werden und wird nicht abgetan, weil sie nur in Christus weggenommen wird. Die kann kein Mensch wegnehmen. Die Decke liegt, sofern das Alte Testament noch gelesen wird, auf ihrem Herzen, so steht hier ja geschrieben, und kann nur in Christus weggenommen werden. Und jetzt steht's, wie es geschieht. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Amen.
Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem, Mose verhüllte. Wir verhüllen nicht mehr. Warum? Weil es die Offenbarung Jesu Christi, die Enthüllung Gottes gegeben hat. Wir haben hier darüber gesprochen, wenn ich mein Taschentuch nehme und die Bibel so ganz und gar zudecke und kein Mensch wüsste, was hier verborgen liegt. Das Wort Apokalypsis heißt in deutscher Sprache Enthüllung und wurde für das letzte Buch der Bibel gebraucht als Offenbarung. Ich offenbare jetzt etwas, indem ich die Decke wegnehme, damit ihr sehen könnt, was vorher verborgen war. Wenn in Offenbarung Kapitel 1 direkt geschrieben steht, Offenbarung Jesu Christi, dann müssen wir wissen, was damit gemeint ist. Der Vorhang zerriss, die Decke ist nicht mehr da. Wir können die Herrlichkeit Gottes schauen. Wir haben freien Zutritt. Wir sehen ihn. Wir erkennen ihn. Und hier wird uns gesagt, wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in das gleiche Bild umgestaltet oder verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie das vom Herrn des Geistes geschieht. Amen. Nur noch zwei Stellen, die dazu gehören. Die erste aus Matthäus, dem 17. Kapitel. Hier wurde der Herr in der Gegenwart der drei Jünger verwandelt. Matthäus Kapitel 17, Vers 2. Wir alle kennen ja die Verklärungsgeschichte. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. Lesen wir Offenbarung Kapitel 1, Vers 16. Offenbarung 1, Vers 16. Hier beschreibt Johannes, der mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes schaute und unseren Herrn in verklärtem Zustand nach der Auferstehung unter den sieben goldenen Leuchtern wandeln sah. Offenbarung, 1. Kapitel, Vers 16. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete, wie wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. Johannes sah ihn so. Und dann steht geschrieben in Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Er sah ihn verklärt. Die Jünger sahen ihn verklärt. Schon im Voraus verklärt, verwandelt. Und nach der Auferstehung war er ja verwandelt, hatte einen verklärten Auferstehungsleib, wie wir ihn nach unserer Auferstehung und Verwandlung haben werden. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Aber bitte denkt daran, dass wir die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Nachdem Gott die Enthüllung geschenkt, die Offenbarung gegeben, decken wir nicht noch einmal zu, sondern treten vor das Angesicht des Herrn, der uns gewürdigt hat, als bluterkaufte Schar, die mit Gott versöhnt worden ist, in seine Gegenwart zu treten. Und wir glauben das Zeugnis aller Gottesmänner, wir glauben dem, was in Matthäus 17, Vers 2 und weiter geschrieben steht. Wir glauben Offenbarung 1, wir glauben jedes Wort.
Amen.
Die
Amen.
Heilige Schrift ist das Buch Amen. Der göttlichen Wahrheit hier auf Erden.
Amen.
Und wir sind einfach dankbar, dass wir alle, die wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erscheinen sehen, auch das ist, vielleicht sollte man es doch noch lesen, wichtig, dass es immer an etwas gebunden ist, nicht irgendwie Freiraum, sondern es geht um das Licht, um die Herrlichkeit Gottes, die im Angesicht Christi erstrahlt und sonst nichts. Und zwar 2. Korinther 4. Kapitel, hier steht 2. Korinther 4. Kapitel von Vers 5, denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus, Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu willen. Denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Das ist wahre und klare Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Wir leben nahe vor der Wiederkunft des Herrn. Gott ruft die Letzten heraus, hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wir haben nicht nur eine Botschaft, wir haben die Botschaft, nämlich lasset euch versöhnen mit Gott.
Amen.
Das ist der Kern der Botschaft.
Amen.
Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Alles andere gehört dazu, aber das ist der Kern, um den es geht. Was würde uns alle Belehrung nützen, wenn wir nicht diese Versöhnung mit Gott persönlich erlebt, wenn wir nicht den Frieden mit Gott gefunden hätten, wenn wir nicht in die Ruhe eingegangen wären, die dem Volke Gottes vorhanden oder für das Volk Gottes vorhanden ist, wenn wir nicht die Offenbarung Jesu Christi empfangen hätten, wo wären wir heute? Genau da, wo alle anderen auch sind. Und liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ohne überheblich zu sein, es ist einfach Gnade, da zu sein, wo Gott gegenwärtig reden und wirken und sein Werk zur Vollendung bringen kann.
Amen.
Welch einen Sinn soll es haben, an Gott vorbeizudenken, vorbeizureden, vorbeizupredigen? Lasst uns mit Gott, dem Herrn, vereint sein. Völlige Versöhnung, völlige Vergebung, alles neu, alles neu. Wie Paulus ja geschrieben hat, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und wenn alles neu geworden ist, dann werden auch wir im neuen Himmel und auf der neuen Erde mit unserem Herrn sein. Denn so steht geschrieben, der auf dem Throne Sitzende spricht, siehe, ich mache alles neu. Er beginnt mit unseren Herzen, mit unserem Leben. Er beginnt mit uns und dann nimmt er uns hinüber, so dass wir für immer bei ihm sein werden.
Amen.
Gnade ist etwas Wunderbares und begnadigt worden zu sein, ist noch schöner.
Halleluja.
Das ist erlebte Gnade, erfahrene Gnade, die wir erlebt haben. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf uns allen ruhen. Wir brauchen keine gewaltige Predigt, wir brauchen nur den Glauben, der aus der Predigt kommt, damit das gewaltige Wort an uns allen das ausrichten kann, wozu Gott es gesandt hat. Nicht der Prediger, nicht der Evangelist, nicht der Prophet richtet es aus, sondern das Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Lasst uns dankbar sein, dass wir in der Zeit leben, in der alles enthüllt, alles geoffenbart, alles aufgedeckt, alles Verborgene kundgetan wird, so dass wir einen ganzen Einblick in das Reich Gottes, in die Geheimnisse Gottes aus Gnaden haben können. Und es gefiel dem Herrn, einen übernatürlichen Dienst auf ganz natürliche Weise hier auf Erden zu senden. Und wenn wir in Matthäus 11 lesen, dann steht von Johannes dem Täufer, dass er dem Herrn den Weg gebahnt hat, nicht ein Schilfrohr war, das hin und her wehte, und dann sagt der Herr, wenn ihr es fassen könnt, er war mehr als ein Prophet, nicht mehr als ein Mensch, nein, aber mehr als ein Prophet. Die Propheten haben auf den kommenden Erlöser hingewiesen. Er konnte sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde hinwegträgt. In dem Sinne war er mehr als ein Prophet, nicht mehr als ein Mensch. Auch Elia war ein Mensch, wie wir, und wir alle sind Menschen. Auch die größten Propheten waren nur Menschen. Unser Herr ist es allein, dem alle Ehre, aller Lobpreis gebührt, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir stehen auf und singen, wie schon so oft im Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.